Herzlich willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand.
Hallo und herzlich willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und heute geht es um ein ganz spannendes Thema, um Content-Strategien. Content-Erstellung ein bisschen mit dem Fokus auf Video-Marketing, Video-Content und wie ich mit der richtigen Strategie gut oder besser bei meinen Gästen ankomme und potenzielle Gäste zu buchenden Gästen machen kann. Für dieses Thema habe ich mir einen Spezialisten zum Interview eingeladen und ich freue mich sehr, dass Paul Lanzersdorfer mir heute Rede und Antwort stehen wird. Paul Lanzersdorfer hat 2005 mit seinem Studienkollegen Robert Bogner die Werbeagentur Pulp Media gegründet, die sich im Laufe der Zeit auf Content Marketing, vor allem auf Video Marketing fokussiert hat. Und Paul ist dabei verantwortlich für die Kreativ- und Strategiekonzepte. Und zusätzlich dazu ist erst am 30. Juni 2021 sein Buch erschienen mit dem Titel Über dem Rauschen, wie Content Menschen und Marken verbindet. Und ich freue mich wirklich sehr, Paul heute im Podcast zu Gast zu haben und bin mir sicher, dass er auch für dich den ein oder anderen Tipp mitgebracht hat. Langer Rede, kurzer Sinn, ich würde gleich mal sagen, Interview ab und herzlich willkommen, Paul. Hallo Paul, servus, vielen Dank, dass du dir Zeit für das Podcast-Interview nimmst. Ich habe im Intro schon ein paar Worte zu unserem heutigen Thema und zu dir auch verloren, aber sei doch vielleicht so nett und stell dich noch kurz selbst unseren Hörern vor. Wer bist du, was machst du und was sind deine Touchpoints zum Tourismus?
Servus Marco, danke für die Einladung. Mein Name ist Paul Lanzersdorfer. Ich habe vor 16 Jahren mit meinen Studienkollegen die Agentur Pulp Media gegründet, haben uns dort ein paar Mal neu erfunden, also haben uns dann irgendwann mal auf Online-Marketing spezialisiert und zuletzt vor 2 Jahren dann auf Video-Marketing. Was habe ich sonst noch gemacht? Ein Buch habe ich geschrieben und herausgebracht diesen Sommer. Das ist ganz cool, wo es um Content-Marketing und Kommunikationsstrategien, also Marktkommunikationsstrategien geht. Ja, meine Touchpoints zu Tourismus sind vor allem über Pulp Media, wo wir immer wieder mit Tourismuskunden zu tun haben, in der unterschiedlichsten Form. Da waren Hotels dabei, da waren Regionen dabei. Städtetourismus ist ein Bereich, der uns eigentlich jetzt schon länger immer wieder begleitet.
Und Städtetourismus wahrscheinlich einer, der es jetzt gerade notwendig hat, viel auf Emotion und mit contentbasierten Strategien wieder Gäste zurückzugewinnen.
Genau, ich glaube, es ist in allen möglichen Bereichen, tut sich recht viel. Städtetourismus ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen was anderes wie die klassischen Regionen, sage ich mal.
Absolut, ja. Jetzt sind wir vielleicht schon mitten im Thema drinnen, vielleicht einleitend. Was ist denn alles Content für die vielleicht sich noch nicht dazu damit beschäftigt hat? Wozu brauche ich es und was zählt dazu? Was sind die unterschiedlichen Ausprägungen und wie kann ich das Thema mal vielleicht angehen, wenn ich am Beginn stehe?
Das ist eine extrem gute Frage und ich habe sehr lange darüber nachgedacht und habe dann für mich eine Formulierung gefunden oder Definition gefunden, mit der ich sehr glücklich bin. Das ist, Content ist in Form gebrachte Botschaft. Also eine Information, eine Botschaft, die ich raussende und in irgendeine Form bringe, sei es ein Social Media Post, ein Blogpost, ein Vortrag, selbst ein Werbebanner ist für mich nach meiner Definition Content.
Also im Prinzip alles, was irgendwie über mein Unternehmen ersichtlich ist, aber gesteuert. Also Content siehst du als etwas, was ich als Unternehmen auch steuere oder nicht nur?
Naja, es gibt ja auch User-Generated Content, okay, ja. Der gehört natürlich auch dazu und da habe ich nur sehr, sehr bedingt Kontrolle darüber.
Du hast vorher gesagt, ihr habt euch auf Video-Content, eigentlich Video-Marketing, Video-Content spezialisiert. Wenn man sich jetzt ein bisschen die verschiedenen Bereiche anschaut, Content besteht ja entweder aus Text, aus Bild, aus Video, aus Audio oder aus Kombinationen davon. Wo spielt sich derzeit das meiste ab oder wo erreiche ich, wenn wir im Tourismus bleiben, meine Gäste oder potenziellen Gäste am besten?
Ja, also gerade wenn ich an den Tourismus denke, da denke ich, man muss das Produkt sehen und den Wunsch erwecken, dass ich dort bin. Und das kann ich aus meiner Sicht am allerbesten im Video. Es funktioniert im Bild und im Text genauso, aber in einem Video kann ich mir es einfach richtig, richtig gut vorstellen. Und Video hat mittlerweile ganz, ganz viele unterschiedliche Ausprägungen. Also das ist, man darf nicht, oder man ist vielleicht verleitet dazu, gleich an den klassischen Image-Spot zu denken, aber Video ist ganz, ganz viel mehr. Das Story-Format auf Snapchat oder auf Instagram ist Video. TikTok-Clips sind Video. Ein Banner, ein animierter Banner kann Video sein. Das spielt alles mit und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wie Video daherkommen kann.
Jetzt ist aber natürlich meistens schon Video, ein bisschen Video-Content zu generieren, im Kopf immer so ein bisschen eine Hemmschwelle, weil die Videos natürlich das sind, was auch am aufwendigsten ist. Wie entgegnest du das einem potenziellen Kunden, der sagt, na, Videos, das kostet viel, das dauert lang, das zu produzieren ist einfach eine Riesenherausforderung?
Es kann ein Text oder ein Foto genauso super aufwendig sein. Also das ist immer die Sache. Wir haben bei unseren Vorträgen haben ein extrem cooles Beispiel, das sogar aus dem Tourismusbereich kommt, von Sardinien. Und zwar ist das ein Video, das ist ein ganz einfacher Kameraschwenk, wahrscheinlich mit dem Handy aufgenommen, über das Meer vor Sardinien, und da sieht man Menschen baden und das Wasser ist türkis und man hört so eine ganz angenehme, ich vermute mal, Ukulele-Musik, und man fühlt sich, also wenn man gestresst ist und man sieht das Video, ist man so, sinkt sofort das Stresslevel. Und das, was ich vorher gesagt habe, es weckt das Bedürfnis, dort zu sein, und das ist überhaupt nicht aufwendig produziert. Jeder hat in seiner Hosentaschen Gerät zur Aufnahme von Videos, die vor 10 Jahren nur ein unglaublich Vielfaches davon gekostet hätte. Also Video muss nicht unbedingt teuer sein. Es geht immer dann darum, was meine Anforderungen sind. Wenn ich jetzt einen hochwertigen Imagespot mit Sprecher und so weiter haben will, dann ist es natürlich aufwendiger wie so ein Handyschwenk. Aber ich kann ganz einfach auch Bedürfnisse wecken mit kurze Clips, die ich auch selber machen kann, wenn ich ein paar Grundprinzipien beachte.
Aber sind es jetzt vielleicht die Internet-User, in unserem Fall jetzt die potenziellen Gäste, nicht schon fast gewohnt, professionellen Content zu bekommen? Ich erinnere mich, sagen wir, vor 10 Jahren, wie so ein bisschen der Hype war, jeder braucht YouTube-Videos, jeder braucht Image-Videos, gerade im touristischen Bereich, sind dann oft mit sehr, sehr viel Geld super Videos produziert worden. Wenn ich jetzt bei vielen touristischen YouTube-Accounts reinschaue, ist das neueste Video immer noch 5 bis 10 Jahre alt, was ein super Image-Film für vor 5 oder 10 Jahren waren, was vielleicht mit dem heutigen, nicht mit dem Standard von der Videoproduktion, aber vielleicht mit der Infrastruktur, mit den Angeboten gar nicht mehr übereinstimmt. Das heißt, ein bisschen eine Schere habe ich zwischen professioneller Videoproduktion, die einmal begonnen hat. Die Gäste wollen aber auch aktuelle Informationen haben, und als kleiner touristischer Betrieb werde ich natürlich jetzt nicht laufend professionelle Videos mir leisten können, vielleicht oder wollen. Wie kann ich da ein bisschen die Schere zwischen dem, was die Gäste gewohnt sind und dem, was ich liefern kann oder soll, und auch die Aktualität halten, vielleicht ein bisschen schließen oder an das Thema rangehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also, es hat auf jeden Fall was mit Content-Strategie zu tun. Also, mit Content-Strategie kann man dem Ganzen ein bisschen begegnen. Es gibt da eine super Strategie, die nennt sie Hub Hero Help, kommt von YouTube oder Hero Hub Help. Und zwar kategorisiert die Videos auf YouTube in drei verschiedene Kategorien. Die Hero-Videos sind die aufwendig produzierten Image-Spots. Also du hast das jetzt professionell genannt, aber ich würde sagen, einfach die, wo man extrem daran arbeitet, in einem Clip was herauszuarbeiten. Und diese Videos sind üblicherweise die, die man gezielt aufruft oder weiterleitet. Also sagt, hey, schau dir das an, ist ziemlich geil, das Video, oder dort möchte ich hinfahren. Das wäre so im Vergleich ein bisschen der klassische Image-Spot, der aber mittlerweile ein bisschen anders ausschaut. Hub-Content ist Content, der regelmäßig kommt. Der darf natürlich oder kann natürlich nicht so aufwendig produziert sein, weil sonst da rennen wir die Kosten. Aber wenn ich sage, ich habe ein relativ einfaches Setup, mittlerweile eben, wie gesagt, die Handys sind extrem gut, wenn ich dann nur ein Licht und ganz, ganz wichtig, ein halbwegs vernünftiges Mikrofon habe, dass ich einen Ton abnehmen kann, kann ich regelmäßig Content bringen, zum Beispiel mit Gästen oder Geschichten erzählen, die im Hotel passieren. Und die dritte Kategorie, der Hub-Content ist der Content, für den ich einen Channel abonniere. Und die dritte Kategorie, Help-Content, ist der Content, wann ich YouTube als Suchmaschine verwende. Wenn ich sage, was sind 10 Dinge, die ich in dieser Stadt unbedingt machen muss oder in dieser Region unbedingt machen muss. Oder welche Covid-Maßnahmen gibt es in diesem Hotel oder so. Und diese Informationen, die ich einfach zur Verfügung stelle, damit ich bei einer YouTube-Suche gefunden werde, das ist Help-Content. Und entsprechend teilt sich auch vielleicht ein bisschen das Budget auf. So Hero-Content mache ich vielleicht nur einmal im Jahr oder sogar alle 2 Jahre oder 3 Jahre. Hub-Content eben regelmäßig, den kann ich in Staffel produzieren oder ich sage, hey, ich mache das einfach jede Woche. Podcast ist ja ein klassischer Hub-Content. Und Help-Content muss gar nicht so aufwendig produziert sein, aber muss dem Kunden die Information geben, die er braucht, oder dem User die Information geben, die er braucht, und zwar sehr schnell und sehr einfach zu verarbeiten.
Wenn ich das Ganze ein bisschen runterbrechen zu versuche auf die Customer Journey, die ein Gast durchgeht, kann man ein bisschen davon ausgehen, vielleicht, dass der Help-Content jener ist, den die Gäste eher in der Inspirationsphase schon einmal erreichen, weil da weiß ich vielleicht noch nicht, wo ich hin will, stell Fragen, suche auf YouTube mit Fragestellungen, komme dann vielleicht auf den sogenannten Help-Content, den du genannt hast. Hub-Content wird er dann eher für die, entweder für die Stammgäste oder auch für die relevant sind, die mich schon kennen, die vielleicht den Newsletter abonniert haben, in irgendeiner Form. Art und Weise müsste da aber Touchpoint schon mal da gewesen sein. Und der Hero-Content ist dann der klassische Image-Content, den ich selbst auch immer wieder verwende, um mich quasi ins positive Licht zu rücken. Kann man das vielleicht so zusammenfassen auch?
Ja, ich würde den Hero-Content vielleicht in die Awareness stellen, also am Anfang als ersten Touchpoint meistens, kann aber auch nur mal bei der Decision die Entscheidung liefern. Wenn ich sage, also wenn ich jetzt 2 Hotels zum Beispiel habe, dass ich mir richtig gut vorstellen kann, wie fühlt es sich an in dem Hotel? Zum Beispiel ein Familienhotel wird ganz anders auftreten wie ein Hotel, das auf Geschäftsreisende spezialisiert ist. Und wenn ich dann einen Image-Spot sehe, wo Kinder spielen, dann kann das für den einen heißen, perfekt, dort will ich hin mit meinen Kindern. Oder ich sage, hey, nein, ich möchte halt ein Wochenende ohne Kinder haben, dann ist das nicht meins. Also das kann in der Entscheidungsphase auch nochmal eine wichtige Rolle spielen. Und der Help-Content, eh wie du gesagt hast, der kann man bei der Suche zufällig unterkommen und Awareness erzeugen. Oder er kann dann auch, wenn ich schon gebucht habe dort und einfach nur Fragen habe dazu, kann man dort nochmal helfen, die Experience zu beginnen.
Jetzt hast du ein gutes Stichwort gesagt, wie fühlt es sich an in dem Hotel? Und das ist ja was, wo ich vielleicht doch auch den aktuellen Bezug ein bisschen mit reinbringen will oder muss, weil wenn man sich jetzt viele Videos anschaut von vor allem touristischen Betrieben, dann hat man das Gefühl, oder es sind sehr oft Videos von Vor-Corona-Zeiten. Wir haben Menschenmassen, wir haben Partys, wir haben Events. Wir wissen jetzt natürlich, es sind Trends wie Nachhaltigkeit, wie Digitalisierung, aber vor allem auch Sicherheitsbedürfnisse etc. ein bisschen gestärkt worden über die letzten 1,5 Jahre. Wie soll man mit der Thematik umgehen? Würdest du jetzt den Hoteliers empfehlen, ja, ihr müsst alle Videos neu drehen, soll man die irgendwie kennzeichnen? Das war vorher oder was hat sich geändert? Wie geht man mit Content um, der in der aktuellen Situation so nicht mehr richtig ist?
Also, wenn er nicht mehr richtig ist, kann man den kennzeichnen und das kann man auch vorübergehend machen. Das wäre mal eine grundsätzliche Empfehlung. Ich würde es nicht, ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass ich es komplett neu produziere. Was ich allerdings machen würde, und da stellt sich die Frage, ob Videocontent zwingend notwendig ist, aber ich würde das Covid-Thema nicht auslassen. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass man das auch einfach in einem einfachen Video erklärt. Das kann ein Selbstgerät direkt mit der Selfie-Cam vom Handy einfach, hey, lieber Gast, wir alle wissen, es gibt Schutzmaßnahmen, so läuft das bei uns ab. Wenn du kommst, wirst du gefragt, ja, bla bla bla. Also, wie das Ganze durchlaufen wird. Und es gibt ja ganz viele interessante Fragen, die sie stellen, die sie ein Gast vielleicht nicht unmittelbar beim Buchen stellt, wie: im Wellnessbereich? Muss ich da Masken tragen? Oder wie ist es, wenn ich massiert werde oder solche Dinge? Und diese Fragen sollen einfach beantwortet werden. Und ich würde das in einem separaten Video oder separaten Content nennen, ist einfach ganz allgemein gefasst. Das kann ja auch Text mit Bild sein auf der Webseite.
Aber auf jeden Fall als Add-on zu dem, was vielleicht teilweise vielleicht veraltet ist oder gerade jetzt nicht mehr aktuell, könnte ja wieder aktuell werden, wenn die Maßnahmen sich ändern,
Genau.
etc. Jetzt ist mir noch eins wichtig anzusprechen, du hast das vorher schon ein bisschen auch angeschnitten mit den verschiedenen Content-Strategien oder Themen im Videobereich. Hero eher auch dieses, wenn man aus Prospektseite sieht, dieses Hochglanzthema. Help und Hub wahrscheinlich eher so diese authentischeren Hintergrundinfos vielleicht teilweise auch. Wie kann ich diese Gratwanderung teilweise zwischen Hochglanz und Authentizität meistern? Brauche ich immer beides? Kann ich das vielleicht auch sympathisch verbinden? Kann ich quasi das hochprofessionelle Video trotzdem noch authentisch gestalten? Oft hat man das Gefühl, gerade im Tourismus, bei den Image-Videos habe ich eigentlich nur die gecasteten Models dort. Diese Menschen treffe ich nie im Hotel selbst. Will das der Gast überhaupt sehen? Brauche ich dieses Hochglanzthema? Soll ich nur authentisch bleiben oder wie kann ich diese Gratwanderung ein bisschen aufarbeiten für mich im Betrieb?
Ja, ich glaube, es ist eine Frage, wie so oft, der Markenpositionierung. Also wenn ich mich als Hochglanz-Hotel positioniert habe, und vielleicht sogar in einer Preisklasse unterwegs bin, die höher gestellt ist, dann werde ich nicht mit super billigen Videos punkten können. Umgekehrt, wenn ich das sympathische Familienhotel bin, das ein Familienbetrieb ist und vielleicht nur wenig Zimmer hat, wo ich auf Du und Du mit dem Gast bin, dann kann das auch ein verwackeltes Bild sein oder so. Das ist ja dann auch völlig okay. Also ich finde, es muss einfach, das Hotel muss, die Marke muss sich selber wohlfühlen mit dem Video, was produziert wird. Und eine Videoproduktionsfirma erkennt man dann, ob es gut ist, wenn sie sich damit beschäftigt, wie fühlt sie denn die Marken an und nicht einfach kommt und sagt, so, Schema F, jetzt drehen wir die Szene, die Szene, die Szene und im nächsten Hotel machen wir exakt dasselbe, nur halt mit den anderen Zimmer oder mit den anderen Angestellten.
Es muss sich, du hast gerade gesagt, für den Unternehmer oder für die Unternehmerfamilie auch richtig anfühlen. Die müssen sich dort wiederfinden. Vor allem aber auch, glaube ich, die Gäste. Also ich sehe es immer, oder dieses Thema, der Köder muss nicht dem Angler, sondern dem Fisch schmecken. Natürlich will ich jetzt auch meinen Gästen gegenüber das Richtige kommunizieren oder richtig rüberkommen. Das ist immer schon ein Thema, zielgruppenspezifische Kommunikation. Du bist ja ein Verfechter von Personas. Wenn man dich verfolgt, kriegt man dieses Thema immer ein bisschen mit. Wie können mir jetzt Personas bei der Content-Aufbereitung helfen?
Du hast jetzt den Spruch angesprochen, angeschnitten, der Köder musste mit dem Fisch schmecken. Ich habe da vor kurzem eine extrem interessante Gegenfrage entdeckt, aber schmeckt der Fisch, den ich mit dem Köder fange, auch dem Angler? Und das gilt gerade im Hotel noch viel mehr, weil wenn ich jetzt sage, hey, ich trete auf, ich bleibe jetzt nur mal beim familienfreundlichen Hotel. Und wenn ich aber dann eigentlich will, dass es in meinem Hotel ganz ruhig ist, dann wird das mit kleinen Kindern einfach nicht funktionieren. Das ist einem klar. Und da ist auch nichts Schlechtes daran. Und warum ich das Personas-Konzept in diesem Zusammenhang sehr gut finde, ist, weil man sich einmal damit beschäftigt, wer sind denn meine idealen Kunden? Und Personas würde ich auch noch weiterfassen, auch meinen perfekten Mitarbeiter oder meine besten Partner, Geschäftspartner. Aber wenn wir mal beim Kunden bleiben, also in dem Fall beim Gast, dann muss ich mir überlegen, vielleicht habe ich ja zwei, drei verschiedene Gäste und ich sage, hey, mein klassischer Gast ist Geschäftsreisender, ich habe aber auch Menschen, die einfach eine kurze Auszeit brauchen und ein Wochenende bei mir übernachten. Und dann überlege ich mir, wie sind die üblicherweise, zum Beispiel, haben die einen stressigen Beruf oder haben die einen kreativen Beruf oder ja, einfach so verschiedene Überlegungen. Wie alt sind die? Haben die Familie? Was für Herausforderungen stellen sich denen? Das können auch wieder ganz viele verschiedene Dinge sein. Allein wie das Hotel gestaltet ist, überlegen wir ja, brauchen die einen großen Fernseher, brauchen die einen Schreibtisch im Zimmer, solche Dinge. Und genau dasselbe kann man beim Content da überlegen. Was ist Content, der für die relevant ist, für meine Persona? Und wenn ich mir überlege, wer mein Gegenüber ist, je besser man das überlegt, desto mehr ist die Chance, dass das, was ich erzeugen will, auch ankommt. Ich treffe ja automatisch schon mal Entscheidungen, wie ich mit jemandem rede. Also wir zwei reden jetzt Deutsch miteinander. Wir hätten auch Englisch reden können, aber ich bin einfach davon ausgegangen, weil wir beide Österreicher sind, wir kennen uns von früher, dass dein Podcast auf Deutsch sein wird. Das ist einfach einmal eine Annahme deiner Persona, die ich getroffen habe, ohne das vorher mit dir abzuklären. Wir haben uns kurz bevor wir Aufnahme gestartet haben, habe ich gefragt, ob ich auf Hochdeutsch reden soll. Das war schon einmal nur mal eine Abstimmung. Und dann kann man immer nur weitergehen. Wie viel wissen Menschen über Marketing? Kann ich, keine Ahnung, einen Begriff wie KPI einfach so verwenden und einstreuen oder muss ich erklären, was das heißt? Und genau dasselbe mache ich, wenn ich Content für Personas mache. Erkläre ich denen, hey, du hast einen Safe bei uns im Zimmer, oder ist das was, wo der sagt, ja, das ist aber eh völlig klar, das setze ich voraus. Also warum erwähnst du das überhaupt noch so etwas? Ja. Solche Überlegungen kann ich mir machen, wenn ich eine Bildung im Kopf habe, mit wem rede ich eigentlich?
Und wahrscheinlich auch auf welcher Werteebene kann ich meine Zielgruppen dann ansprechen, also welche Themen emotional interessiert sie überhaupt? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema auch.
Genau.
Jetzt haben wir da, gehen wir mal davon aus, wir haben unsere Personas erstellt, wir wissen, wen wir ansprechen wollen, wir wissen, dass der Köder den Fisch und der Fisch uns schmecken soll und schmecken wird, wenn wir ihn erwischen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage der Erfolgsmessung. Also natürlich will ich ja auch wissen, welcher Content funktioniert, wie gut. Du hast gerade KPIs schon mal kurz angesprochen. Welche wären denn das jetzt, wenn ich jetzt in den verschiedenen Content-Strategien denke? Woran messe ich meinen Erfolg? Die Views werden es nicht sein. Am Ende des Tages will ich natürlich Gästenächtigungen zu einem möglichst hohen Umsatz erzielen. Ich weiß aber trotzdem in der Regel nicht, welche Kanäle da wie stark beeinflusst haben, ist nur weil die allgemeine Nachfrage so stark ist. Wie würdest du Videocontent am ehesten jetzt messen oder greifbar machen für deine Kunden?
Das ist eine extrem hochinteressante Frage, weil ich sage gleich mal, am zweiten Blick ist es so, dass man sagt, hey, Online-Marketing oder Online-Video-Marketing ist voll super, weil ich die Zahlen perfekt kriege und ich weiß ganz genau, wie viele Menschen haben es gesehen und wie viele Sekunden von meinem Video haben sie sich angeschaut und welche Sekunden haben sie sich angeschaut und alles ist so mega cool. Wenn ich aber dann einen dritten Blick drauf werfe, dann merke ich, dass das gar nicht so genau ist. Und zwar, also erstens kann nicht alles exakt gemessen werden, so exakt, wie es vorgibt, gemessen zu werden. Und zweitens habe ich ein Problem, das sich das Attributionsproblem nennt. Und zwar geht es da darum, was ist letztendlich der Auslöser für eine Kaufentscheidung oder im Gastronomiebereich für die Buchentscheidung. Wenn ich, sagen wir, ich höre einen Radiospot von einem Hotel und gehe dann nachher durch die Zeitung lesen, sehe da einen Zeitungsbericht drüber, wieder über dasselbe Hotel. Da fällt es mir vielleicht aber das erste Mal erst auf. Dann gehe ich online, sehe einen Banner von die, dann bin ich auf Instagram, sehe ein Foto von die und dann irgendwann einmal schaue ich auf YouTube ein Video und sehe dann nur ein Pre-Roll und dann klicke drauf. Jetzt kann ich fragen, was hat letztendlich zur Kaufentscheidung geführt? Das Video, weil ich da draufgeklickt habe, das wäre der Last Click. Oder war es der erste Touchpoint, weil das der Radiospot, den ich gehört habe? Das wäre dann der First Click oder First Interaction. Und so kann ich das Attributionsmodell unterschiedlich gestalten. Ich kann sagen, je nach Zeit, das früheste hat am wenigsten Einfluss, das letzte hat den meisten Einfluss. Lauter so Dinge. Ich finde einfach, ist es ganz enorm wichtig, dass ich den Kunden ein Bild zeichne, was er vom Produkt zu erwarten hat. Auf verschiedenste Arten. Das ist auf der Webseite so und das ist mit jedem Content, der rausgeht, so. Auch Content, der nicht als Push rausgeht, sondern der bewusst abgerufen wird, eben zum Beispiel auf meinem YouTube-Kanal oder auf der Webseite. Und das hat alles Einfluss. Und aus meiner Sicht darf man nicht die Frage stellen, welcher Kanal hat am besten funktioniert, sondern soll sie eher die Frage stellen, wie viel Geld habe ich investiert in Marketing und wie viel ist dabei rauskommen. Und wenn ich nächstes Jahr dasselbe mache, kommt dann mehr Geld, mehr raus oder weniger raus. Also einfach ein bisschen herumexperimentieren und auf das große Ganze schauen und sich nicht in die ganz kleinen Details verzetteln. Damit meine ich nicht, dass alles wurscht ist und sowieso nicht messbar ist. Natürlich, wenn ich merke, hey, mein Video schauen sich die Leute immer nur die ersten 3 Sekunden an und dann springen sie ab, dann muss ich mal was da mit dem Video. Das ist schon klar, das ist eher auf der Mikroebene. Aber insgesamt, die Makroebene ist als KPI, aus KPI-Sicht, aus meiner Sicht, viel wichtiger.
Da bin ich ganz bei dir. Natürlich muss ich wissen, wie viel gebe ich jetzt vielleicht gesamt im Online-Marketing aus und was ist da mein Return on Investment und nicht jeden einzelnen Kanal aufs Detail zu untersuchen. Aber innerhalb der Kanäle will ich ja natürlich optimieren, wie du jetzt auch am Schluss gesagt hast. Wenn dort vielleicht aus irgendeinem Grund bei dem einen Video immer nach ein paar Sekunden abgesprungen wird, dann wird das vielleicht einen Grund haben, den ich für die folgenden Videos versuche auszumerzen. Genau das Gleiche gilt aber für alle anderen Content-Arten auf die gleiche Art.
Wenn ich nur kurz ein Beispiel bringen darf, die Social Networks sind auch sehr, sehr interessant. Wenn ich mir jetzt gerade Facebook anschaue und vergleiche mit wie Facebook vor 10 Jahren war, mittlerweile habe ich ganz, ganz wenig Reichweite, wenn ich nichts bezahle, also wenn ich keine Boostings mache. Hingegen gibt es andere Netzwerke, wo ich relativ einfach viel Reichweite kriege. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf TikTok aktiv bin, natürlich muss da meine Zielgruppe sein, aber TikTok ist die Chance, dass ich viele Menschen erreiche, viel höher, als ich es derzeit auf Facebook wahrnehme. Und das sind dann schon Dinge, wo ich auch auf Mikroebene schauen muss, hey, wie verändert sich denn der Markt oder wie verändert sich denn das Verhalten? Weil nur weil mein Facebook-Content gerade den habe ich einfach perfekt optimiert vor 5 Jahren. Das heißt nicht, dass der heutzutage dann, selbst wenn ich neuen produziere, noch immer so gut ist.
Ist klar, ja, natürlich. Wichtig auch zu überlegen, was hat vielleicht Einfluss, wie hat sich entwickelt. Jetzt komme ich vielleicht noch zu einem vorletzten Themenblock. Content sollte ja in der Regel, gerade im Tourismus, wo man ein sehr emotionales Thema hat, nie so das Problem sein. Trotzdem hat man oft das Gefühl, es wird immer über das Gleiche geredet. Und wenn der ein oder andere unserer Hörer vielleicht dich auch schon kennt, dann hat man beim Paul Lanzersdorfer immer das Gefühl, das ist ja eine unerschöpfliche Contentquelle. Man denke nur an Pauls Märchenstunden. Was hat es eigentlich damit auf sich? Und hast du vielleicht einen Pro-Tipp für Unkreative? Wie komme ich an neuen Content, wenn ich nicht mehr weiß, worüber ich reden soll?
Die Märchenstunde, ganz ehrlich, ich weiß nicht mehr, wie ich auf die Idee gekommen bin. Das war mehr so eine Challenge für mich selber, dass ich einen Content oder eine Erklärung mache über ein Märchen. Und ich habe angefangen mit dem gestiefelten Kater und habe dort, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich da erklärt habe, irgendeinen Begriff habe ich erklärt und habe mir gesagt, der lässt sich als Märchen-Anekdote erzählen. Und aus dem ist eine Serie geworden einfach. Und mittlerweile habe ich schon mehrere Folgen und jeden Montag ist mein Montags-Marketing-Märchentag auf LinkedIn, veröffentliche das. Das Coole da ist einfach, man kann online ausprobieren und wenn es nicht funktioniert, dann haben es wenig Menschen gesehen, dann hat das per Definition nicht so funktioniert und wenn es wenig Menschen sehen, dann ist nichts Schlimmes passiert. Also Failure is an Option heißt ja und das finde ich da ziemlich cool. Wie man als Unkreativer auf Ideen für Content kommt, was enorm hilft, ist die Persona Journey oder die Customer Journey. Wenn ich mir überlege, wie werden Menschen auf mich aufmerksam, wie treffen sie Entscheidungen, wie kommen sie zum Kaufprozess und was passiert, nachdem sie das gemacht haben, vielleicht nachdem sie da waren. Wenn ich mir den überlegt habe, dann versetze ich mir aus der Sicht meiner Persona und überlege mir, welche Fragen stellt sie denn die Persona in jeder Phase. Also ich arbeite bei der Journey in 4 Phasen, das ist Awareness, Consideration, Decision und Delight, also Delight ist Post-Sale. Und da gibt es unterschiedliche Modelle mit unterschiedlichen Bezeichnungen. Manche haben 6 Phasen, manche haben 8, keine Ahnung, egal. Aber wenn ich mir in jeder Phase überlege, in der Awareness-Phase, welche Fragen stellt sich die Person? Ist da gleich die Frage nach dem Preis? Ist da gleich die Frage nach, wie weich ist das Bett? Oder habe ich dort Internet gratis? Oder solche Dinge. Die Fragen kommen ja und werden immer konkreter, je näher ich zur Kaufentscheidung komme. Und wenn ich mir das überlege und einmal aufzeichne, dann habe ich davon eine super Quelle an Content, weil diese Fragen muss ich einfach beantworten. Und dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich es denn am besten beantworten? Wie kann ich denn zum Beispiel alle Fragen, die sich ein potenzieller Gast stellt, beantworten. Und dann komme ich auf die Idee, hey, ich konnte eine Geschichte erzählen von einem Menschen, der in mein Hotel eincheckt. Und ich sage das einfach und er geht dann auf sein Zimmer. Und auf sein Zimmer stellt er den Laptop an und er hat dort eine Schreibtischlampe und die schaltet er ein und dann tut er dort was arbeiten und keine Ahnung. Also ich kann das einfach herzeigen. Ich kann aber einen Text schreiben, wo ich das Ganze erkläre, was alles da ist. Also ich kann es faktisch auflisten. Und auch da spielt dann wieder eine Rolle, wie tickt meine Person und wie lasse ich das meiner Person am allerbesten erzählen.
Und vor allem ausprobieren, du hast gesagt, Try and Error, vielleicht muss man doch ein bisschen mutig sein einmal, neue Themen auch zu kommunizieren, wo ich vielleicht in der Vergangenheit immer Angst hatte, wie wird das aufgenommen von meiner Zielgruppe, von meinen Gästen. Und wenn ich aber meine Personas habe, dann habe ich mir vielleicht ja vorher schon Gedanken gemacht, wie könnte die Reaktion darauf sein, was dann vielleicht gar nicht mehr so viel Mut erfordert, um diesen Content dann zu veröffentlichen. Also ich glaube, da greifen dann die Zahnräder ineinander, wenn ich das Ganze strategisch angehe.
Genau.
Und einen spannenden Punkt habe ich noch vor kurzem auch bei dir online gelesen, das Bite, Snack and Meal Konzept. Also es braucht ja dann nicht immer neuen Content, sondern ich kann ja einen Content-Block vielleicht wiederverwenden oder recyceln in verschiedenen Bereichen. Was ist mit diesem Konzept gemeint genau? Vielleicht magst du das kurz erklären.
Die Idee dahinter ist, dass ich, wenn ich Content produziere, den bei der Konzeption der Produktion schon in verschiedenen Größen denke. Also ein Meal ist ein großer Content-Happen, zum Beispiel ein Interview oder eine Produktpräsentation oder ein Imagefilm. Und Snacks sind kurze, leicht zu konsumierbaren Content-Snacks. Zum Beispiel ist es ein 20-Sekunden-Video oder ist es ein kurzer Blogpost oder solche Dinge. Und ein Byte ist ein ganz schnell konsumierbarer Content. Das ist zum Beispiel eine Story oder ein Tweet oder ein Instagram-Post. Etwas, was ich mir ganz schnell anschauen kann. Und wenn ich mir diese drei Größen einfach überlege und jetzt sage, hey, ich habe ein Hotel und ich brauche Content für die nächsten 3 Monate, also ich brauche Frühlingscontent. Dann werde ich im Frühling hingehen und werde mir 2, 3 Drehtage oder Produktionstage herauspicken und dort konzipiere gleich und sage, hey, ich mache am Ende möchte ich einen Frühlingsspot haben, das ist mein Meal, und dann brauche ich 20 kurze Sequenzen, die ich auf Social Media posten kann über den Zeitraum von 3 Monaten. Das sind meine Snacks. Und dann werde ich, keine Ahnung, 50 Fotos aus dir herausziehen, die die Arbeiter verwenden kann. Das kann sein, dass im Meal alle Snacks vorkommen. Es kann aber auch sein, dass ich teilweise Sachen, die im Meal nicht reinpasst habe, dafür als Snack verwenden kann. Aber du weißt, was ich meine. Die Idee ist einfach, dass ich nicht hergehe und sage, jetzt mache ich eine große Content-Produktion, den Image-Spot. Und nächste Woche mache ich eine neue Produktion, das ist dann der Social-Media-Content. Und übernächste Woche fährt mein Team raus und macht ein Fotoshooting für ganz kleine Sachen. Sondern, dass ich gleich einmal herangehe und mir genau überlege, okay, was kommt auf mich zu und was kann ich an dem Tag alles machen. Weil gerade bei Videoproduktionen, wenn ich das Ganze ausgeleuchtet habe, wenn ich die Menschen, ich habe ja dann meistens irgendwelche Interviews, wo ich mit denen, wenn sie die alle Zeit nehmen, dann warum mache ich dann nicht gleich viel, viel mehr? Und ich habe schon ganz oft festgestellt, dass genau, also so logisch das jetzt klingt, was ich gesagt habe, dass trotzdem genauso gedacht wird. Ach so, ja, das hätten wir gleich mitbedenken können, dass wir da im Hochformat was drehen können für die Instagram-Stories.
Also umso vorbereiteter man vielleicht in diese Content-Kreation, gerade im Videomarketing, wo ja vielleicht auch der Aufwand größer ist als in anderen Bereichen, umso effizienter kann ich dann natürlich und umso mehr Content kann ich vielleicht gleich einmal verwenden für meine nächsten Kampagnen.
Genau.
Ein letztes Thema vielleicht noch, und das beginnt ja sehr schön mit einem Satz, es gibt keine Ausrede für schlechte Marktkommunikation, es gibt nur einen schlechten Einsatz von Ressourcen. Das steht als erster Satz in der Beschreibung deines neu erschienenen Buches vom 30. Juni. Über dem Rauschen ist der Titel, was erwartet einen Leser, der sich jetzt nach dem Podcast auf eine der verschiedensten Bücherplattformen begibt und über dem Rauschen bestellt?
Über dem Rauschen, da geht es darum, wie ich meine Strategie, meine Content, meine Marktkommunikationsstrategie aufbaue. Und zwar Dieser Beschreibungssatz, also ich bin der festen Überzeugung, dass es noch nie so einfach war, guten Content zu machen. Wir haben die Geräte dazu, wir haben die Möglichkeiten, es gibt kostenlose Tools, kostenlose Plattformen, wo ich mir Bilder, wo ich mir Musik besorgen kann. Ich kann auf günstige oder unterschiedlichste Arbeitskräfte zurückgreifen, die mir zum Beispiel helfen beim Texte, beim Korrekturlesen, alles möglich. Also ich habe ein Füllhorn an Optionen, auf die ich zurückgreifen kann und muss das einfach nur gescheit einsetzen. Und wir haben jetzt ganz oft davon geredet, dass die Strategie wichtig ist bei der Produktion, bei der Konzeption von YouTube-Content, all dies. Und das steht in dem Buch drinnen, wie ich an das Ganze herangehe. Also mit Kennzahlen definieren, mit Ziele definieren, mit Personas, mit Persona Journey, alles, was wir jetzt geredet haben im Wesentlichen, ist da drinnen strukturiert aufbereitet.
Alter, vielleicht gerade, weil du gesagt hast, es war noch nie so einfach. Ich glaube, es hat auch noch nie so viele Möglichkeiten gegeben, die man vielleicht nützen kann. Und das ist wieder das, was es im Kopf vielleicht verkompliziert oder was ein bisschen eine Scheu verursacht. Wer sich in diesem Dschungel der verschiedenen Content-Möglichkeiten nicht mehr durchsieht, der ist richtig aufgehoben in über dem Rauschen.
Genau, man könnte es so sagen, diese vielen Möglichkeiten ist das Rauschen und es gilt das zu finden, was über dem Rauschen ist.
Bisschen zu filtern und seinen Fokus zu finden.
Genau.
Lieber Paul, wir sind quasi am Ende angelangt von dieser Podcast-Folge. Hast du vielleicht noch ein paar oder einen wichtigen Tipp für, außer kauf jetzt dein Buch, aber vielleicht einen Tipp aus dem Nähkästchen, wie ich jetzt das Thema, wo beginne ich, wenn ich mich nicht mehr aussehe?
Wo ich beginne, also ich habe es schon mal gesagt, aber eh wie du schon angedeutet hast, es ist mir einfach ein ganz wichtiges Thema bei der Persona, bei meinem Empfänger. Je mehr ich mich damit beschäftige, das ist aus meiner Sicht der Schlüssel zu erfolgreichem Marketing, wenn ich mir überlege, mit wem rede ich eigentlich und wie kann ich mit dem richtig kommunizieren.
Super. Vielen Dank, Paul, für das Interview. Die wichtigsten Infos gibt es dann in den Shownotes und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Danke, Marco.